Netzwerke sind eigentlich das Allerwichtigste im Leben. Also die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und auf die kommt es eigentlich an. Und je besser man vernetzt ist, desto besser kommt man auch im Leben vorwärts, glaube ich.
Hallo und herzlich willkommen in meinem Female Wine Business Podcast. Ich bin Stefanie Dreißigacker und spreche hier jede Woche mit interessanten Frauen aus meinem Netzwerk, die ein eigenes Business haben. Und ich nehme dich dabei mit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören dieser weiteren Episode. Und vielleicht inspiriert sie dich ja zu einer Idee oder motiviert dich, deinen Weg selbstbestimmt zu gehen. Schreib mir gerne dein Feedback zu dieser Folge oder schick mir deine Fragen oder Anregungen. Meine Kontaktdaten habe ich in die Shownotes gepackt. In meinem Podcast spreche ich in jeder Episode viele verschiedene Themen an, die jeweils in Bezug auf die Frauen besonders sind. Und natürlich kann ich hier nur an der Oberfläche kratzen. Wenn du also ein bestimmtes Thema nochmal vertiefen möchtest, schreib mir das gerne und ich verknüpfe dich mit meiner Interviewpartnerin. Du kannst dich dann gerne mit ihr austauschen und so dein eigenes Netzwerk erweitern. Dieses Mal freue ich mich besonders, dass Christina Fischer zu Gast in meinem Podcast ist. Christina lebt in Köln, hat dort eine kleine Agentur und erzählt mir, was in ihrem aktuellen Business alles so macht. Wobei das Thema Wein bei ihr eine sehr große Rolle spielt. Und natürlich sprechen wir auch über ihre erste große Selbstständigkeit. Ein großartiges Restaurant in Köln, das hieß damals Fischers Weingenuss und Tafelfreuden, das sie 18 Jahre lang erfolgreich geführt hat und wo sie ganz verrückte Dinge gemacht hatte. So hat sie es zumindest erzählt. Sie erzählt mir auch, wann und wie sie in der Gastronomie anfing und wieso sie sogar mal eine Zeit lang in England Station machte. Sie spricht offen über die Gründe, weshalb sie das Restaurant aufgegeben und sich entschieden hat, mit weniger Gastro weiterzumachen und was danach noch alles an tollen Projekten kam. Christina ist bekannt durch Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt. Von und mit ihr gibt es etliche tolle Bücher und wir kennen uns hauptsächlich über unser gemeinsames Netzwerk Vinissima Frauen und Wein e.V., wo wir schon einige Veranstaltungen zusammen gemacht haben. Ich bin sehr froh, sie zu kennen, denn sie ist eine großartige, inspirierende Frau. Sie ist eine Macherin. Sie spricht offen und direkt an, was sie denkt. Und das und ihr wunderbares Lachen liebe ich so an ihr. Wir sprechen neben dem eben genannten auch über Netzwerke, über Trends, über den Weinakademiker-Club, über Social Media und was sie darüber denkt und ihre Projekte. Und am Ende geht es auch mal um das Thema Finanzen, Testament und so weiter. Ich bin dankbar, mit ihr dieses wunderbare Gespräch geführt zu haben und wünsche dir nun beim Zuhören genauso viel Freude. Ja, liebe Christina, ich freue mich riesig, dass du mitmachst bei meinem Podcast-Projekt Female Wine Business. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Du sitzt jetzt wo genau?
Bei dir zu Hause? Ich sitze in Köln in meinem Büro. Deswegen habe ich es auch zumindest auf dem Zoom den Hintergrund schwindelig gestellt, weil ich finde nichts schlimmer, als wenn man den Leuten in die Küche gucken kann oder in das unaufgeräumte Büro. Und ist wahrscheinlich besser für alle Beteiligten gut. So. Aber ihr seht mich ja Gott sei Dank nicht. Ihr
könnt mich nur hören. Ich wollte gerade sagen, beim Podcast ist alles auf die Stimme konzentriert. Jetzt ja. Stück, ne? Genau, wir wollen heute ein bisschen über dein Business reden. Meine erste Frage ist, wenn du dich vorstellst, ja, einer Person, die dich nicht kennt und du wirst gefragt, was machen Sie beruflich, Frau Fischer? Was antwortest du da?
Das ist ganz schwer, weil da steckt so viel eigentlich drin, was ich gerne erzählen würde, aber mich hat einfach die Zeit gelehrt, dass ich besser meinen Mund halte und mich auf das Wesentliche konzentriere und ich sage, dass ich eine kleine Agentur betreibe, dass ich mich natürlich um Wein kümmere, dass ich über Wein schreibe, dass ich mich um Weiterbildung für junge Leute bemühe, dass ich Formate initiiere, die Weinwissen transportieren. Und dass ich natürlich auch Veranstaltungen organisiere, speziell für Gastronomie, für Beispiel für große Hotels, die eine Veranstaltung organisieren wollen für mehrere hundert Leute vor Corona und hoffentlich auch irgendwann wieder nach Corona oder wenn wir mit Corona besser umgehen können. Und ich bin sozusagen aufgrund meiner beruflichen Kenntnis das Bindeglied zwischen dem Service und der Küche und weiß eigentlich auch, wie man mit den Gästen hantieren muss oder wie man mit den Gästen umgehen muss, welche Nachrichten man transportieren muss. Also kann bei solchen Angelegenheiten einfach, ich finde das Wort ein bisschen blöd, Consulting, aber ich kann die Leute beraten und kann mich dazwischen schalten und kann einfach mein Fachwissen einbringen.
Wow, also das ist, mir ging es nämlich so, dass ich dachte, okay, was ist denn jetzt genau dein Business? Und eben weil du so unglaublich viele Dinge machst, hat mich das jetzt einfach mal interessiert, wie du es selber beschreibst. Und ja, das war schon das fast, was ich auch erwartet habe. Gibt es denn in deinem Business was, wo du sagen würdest, das mache ich am allerliebsten?
Ich habe gerne mit Menschen zu tun. Ich bin, oder sagen wir so, ich musste im Laufe meines Berufslebens lernen, mich zu strukturieren. Ich bin also eher ein Bauch- und ein Herzmensch und ich entscheide relativ zügig. Aber die Struktur musste ich mühsam erlernen. Es hat ein bisschen gedauert und deswegen habe ich nach wie vor sehr gerne mit Menschen zu tun, weil ich glaube, dass da meine mein USP liegt, dass ich die Menschen verbinden kann, dass ich einfach in der Lage bin, zu merken oder zu spüren, was die Leute gerne mögen und vielleicht so ein bisschen soziale Kompetenz oder vielleicht kann man das so nennen. Andere sind strategisch besser unterwegs und bei mir ist es so, dass ich das Gefühl habe, wie solche Veranstaltungen oder Weiterbildungsseminare oder auch eben Dinge zwischen den Menschen gut laufen können. Und das ist eigentlich was mir liegt und was ich gerne, diese Karte spiele ich gerne aus, wenn ich sie ausspielen kann. Und die Strategie musste ich mir im Laufe meines Lebens ja wirklich ein bisschen mühsam hinzuarbeiten. Aber ich hoffe, dass es mehr und mehr, je älter ich werde, gelingt.
Das ist bestimmt. Man lernt nie aus, ne? Das
ja, stimmt.
Wie lange bist du denn jetzt schon selbstständig und wann fing das an? Du warst ja ganz lange auch im Angestelltenverhältnis, nehme ich an. Das hat
ja, ja, natürlich. Oft. Selbstständig bin ich, um auf deine Frage zurückzukommen, seit 1996. Und ich habe 18 Jahre lang einen Betrieb geleitet, der quirlig vorwärts ging, Fischers Weingenuss und Tafelfreuden. Also wir waren eines der ersten Restaurants Deutschlands, die keinen Stern hatten, aber dennoch ständig ausgebucht waren. Wir haben immer 2 bis 3 Sommeliers bei uns beschäftigt. Wir haben fast 50 Weine glasweise ausgeschenkt, hatten circa 1000 Positionen auf der Weinkarte. Und ich glaube, wir haben gearbeitet bis zum Umfallen, aber es hat uns allen wahnsinnig viel Freude gemacht, weil die Leute, ja, weil die sich so gefreut haben an dem Weinthema. Und wenn man in Köln lebt, jeder weiß, es ist eigentlich eine Bierstadt. Die wenigsten wissen, dass Köln im Mittelalter neben Bordeaux der wichtigste Weinmarkt der Welt war. Also das ist wirklich so.
Okay.
Und es hat viel mit der Verbindung auch vom Rheingau nach Köln zu tun. Also dort wurde sehr viel Wein gehandelt. Lange noch vor dem Reinheitsgebot übrigens, liebe Leute. Also damit meine ich das Bier. Also in Köln gab es unzählig viele Weinkeller und ich glaube, Kloster Eberbach hat alleine in Köln 7 eigene und 12 gemietete Keller unterhalten. Die Mönche waren ziemlich unterwegs, was den Wein angeht. Und dann ist das, glaube ich, alles ein bisschen in Vergessenheit geraten und Köln ist ein bisschen mehr zum Bier hingestrebt, zu dem herrlichen Hopfensaft. Dann kam der Wein wieder, ich würde mal sagen, in Persona von Claudia Stern, die auch sehr bekannt ist in dieser Weinwelt und mir. Ich glaube, dass wir ich denke, dass wir parallel eigentlich hier in Köln groß geworden sind und sehr viel damit zu tun haben, dass ja wir hoffentlich mehr Infizierte in Köln haben, was das Thema Wein angeht.
Ja. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, an dein Restaurant.
Ja, und diese Situation mit den Sommeliers war halt besonders, weil in Koblenz die Wein- und Sommelierschule liegt. Mhm. Und da waren immer ein paar junge Leute, die sich da nebenberuflich einfach weitergebildet haben. Und so hatten wir immer junge Leute, die einfach was über Wein lernen wollten. Und durch die Situation, dass wir glasweise ausgeschenkt haben, konnten wir natürlich jeden Tag immer wieder die Weine verkosten. Also das ist schon ein Novum und wir sind mit den Flaschen an den Tisch gegangen. Wir haben sehr viel Zeit aufgewendet und wir haben so verrückte Sachen gemacht wie Mineralwasser, Geroldsteiner Mineralwasser kostenlos ausgeschenkt für Weintrinker. Wir haben 0,15 ausgeschenkt. Das ist ein Maß, was kein Eichmaß ist, das ist nicht erlaubt.
Ja.
Aber ich meine kaufmännisch einfach die Bombe, weil 5 Gläser aus einer Flasche, das kann man viel besser rechnen. Mhm. Und vor allen Dingen haben wir fair kalkuliert. Das heißt, eigentlich etwas, was ich gelernt hatte im Laufe meines Lebens. Ich habe so verschiedene Seminare mitgemacht, die mir alle was gebracht haben, ist beispielsweise, dass Leute, die Menschen, die Weine über 15 Euro kaufen, die wissen genau, was Wein im Einkauf kosten. Und den kannst du nicht immer den 5-fachen Preis vor die Nase setzen. Man muss Weine einfach fair kalkulieren, dass es Spaß macht, die zu trinken, weil sonst trinken die Leute ein Glas, dann gehen sie nach Hause und machen dort die guten Sachen auf. Mhm. Und das ist dein Kreislauf. Also je mehr gute Flaschen du öffnest, je mehr gute Weine du um dich rum hast, desto mehr lernst du. Und die Sommeliers verkosten die Weine immer. Und wenn man die zu teuer verkauft, dann liegen die fest im Keller und es passiert nichts. Und das haben wir genau andersrum gemacht. Bei uns ist der Wein gelaufen.
Ja, super. Und hattest du da so eine Kooperation mit der Sommelier-Schule? Kam das daher oder
nee, war das kam die Leute haben sich beworben bei uns.
Ja.
Genau. Ich meine, Steffi, wir reden jetzt über Zeiten, die sind lange her. Und was ich einfach gemerkt habe, das Leben hat Wellen.
Ja.
Und zu Zeiten des Restaurants war ich halt Frau Fischer. Und als es das Restaurant nicht mehr gab, war ich nur noch Frau Fischer. Okay. Und das ist einfach so. Jede Generation oder jedes Leben hat seine Höhepunkte und du bist ganz weit oben, wenn du es schaffst, den Erfolg zu haben. Es macht viel Freude, du spürst auch die Arbeitszeit überhaupt nicht. Alle packen mit an und alle hängen eben an diesem gemeinschaftlichen Strang und haben viel Freude. Und das war im Grunde ja auch ein Teil meiner Familie, wenn man so will.
Das hat man oft in der Gastro, ne? Ja.
Genau. Ja, klar. Das ist einfach auch die viele Zeit, die man miteinander verbringt.
Und zu der Zeit warst du, also du bist ja ausgebildete Sommeliere, du hast WSET gemacht und diese ganzen Geschichten. War das dann das Resultat, dass du gesagt hast, ich mache mich selbstständig, ich will das selber in der Hand haben? Was war da der Auslöser?
Also der Auslöser war eigentlich mein Vater, der mir kein Auto bezahlen wollte. Ja, da muss ich mir einen Job suchen, Steffi. Und was macht man als Abiturientin? Man guckt in die Zeitung und man findet irgendwo eine Annonce, Service-Aushilfe gesucht, XY. Und da habe ich mich beworben und ich weiß damals, mein ehemaliger Chef, der Hannes Schmitz in Essen, hat mich eingestellt und hat gesagt, aufgrund ihres zivilen Aussehens und ihres festen Händedrucks stelle ich sie jetzt ein.
Ja, cool.
Und dann hatte ich, muss man sich vorstellen, von 80 Mark Taschengeld im Monat von heute auf morgen 800 Euro, D-Mark im Portemonnaie. Ja. Und wusste auch die ersten 6 Monate überhaupt nicht, wohin mit der Kohle. Und das hat sich ja relativ zügig gelegt, logischerweise. Aber seitdem war ich natürlich ständig unterwegs und meine Eltern hatten dann ihre liebe Not, mich auf die Ausbildungsschiene zurückzubringen, weil ich natürlich Blut gerochen hatte in diesem Job und ich war erfolgreich. Wenn man aus der Schule kommt und man arbeitet irgendwie mit den eigenen Händen, dann ist man total happy, wenn das funktioniert und man freut sich über den Erfolg, den man vielleicht in Latein nicht immer so hatte. Und ein Englisch oder was auch immer.
Ja.
Und Mathe. Und dann ging das Ganze weiter und ich hatte dann, mein Vater hat gesagt, okay, du musst irgendwas tun. Entweder Studium oder eine Ausbildung. Und ich wollte eigentlich Grafikdesign studieren. Das war mein Ziel an der Volkwang-Schule in Essen. Und mich hat aber dieser Gastrovirus so irgendwie so gepackt. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich erst eine Ausbildung machen wollte, weil mir war schon klar, wenn ich in das Studium gehen würde, würde ich diesen Job beibehalten. Und dieser Job bedeutete Nachtleben. Also das habe ich irgendwie schon verstanden, selbst mit jungen Jahren. Und dann habe ich gesagt, okay, was ich mache, ich gehe jetzt zuerst, ich mache eine Ausbildung, dann kann ich immer noch studieren. Und dann bin ich nach Düsseldorf ins Interconti, weil, das muss man jetzt wissen, ihr hört alle, dass ich im Ruhrgebiet geboren bin. Wenn ich Kirche und gerne sage, dann ist der Slang, glaube ich, sehr deutlich. Und da ist die nächstgroße Metropole ist Düsseldorf, also das ist die Hauptstadt. Und da geht man dann als junger Mensch hin. Mhm. Köln ist viel zu weit weg, da denkt keiner dran. Also bin ich nach Düsseldorf ins Interconti, habe meine Ausbildung gemacht als Hotel- und Gaststättenfachfrau. Und es hat mir viel Freude gemacht. Aber ich habe schnell gemerkt, dass mir beispielsweise Englisch flüssig fehlt, Französisch flüssig fehlt, weil ich war eine, wie soll man sagen, ich habe mein Abitur mit den geringstmöglichen Aufwendungen gemacht. Und ich wusste, ich muss ins Ausland. Mhm. Und dann bin ich nach England gegangen für 2 Jahre und habe dort im Intercontinental in London, Hyde Park Corner gearbeitet, was ganz großartig war, weil entgegen allen Meinungen habe ich dort das erste Mal mit der großen Gastronomie Kontakt gehabt und ich habe gelernt, was es bedeutet, auf hohem Niveau Gastronomie zu machen oder zu erleben zu dürfen und war dann einfach angefixt, was das angeht und habe die Sprache gelernt, sonst hätte ich dort nicht leben können. Bin dann irgendwann zurück nach Köln, weil mich Freunde zurückgeholt haben und habe dort in einem Restaurant als Restaurantleiterin gearbeitet und auch da wieder die Erfahrung gemacht, ich kann das, ich schaffe das. Und so ist das Ganze weitergegangen und habe dann auch wieder in Köln eine andere Position in einem Hotel bekommen und habe dort Ulrike Siekendiek kennengelernt. Siekendiek ist ein alteingesessener Name in der westfälischen Gastronomie-Szene. Also ihr Bruder hat ein Restaurant, was sehr bekannt ist. Aber Ulrike hat Betriebsberatungen gemacht und das war für mich ganz wichtig, weil durch Ulrike habe ich rechnen gelernt. Mhm. Also wir haben Budgets erarbeitet. Ich habe verstanden, dass Gastronomie nicht nur aus Schaffen besteht und aus Arbeiten, sondern ich habe einfach verstanden, dass man auch die Zahlen kennen muss. Und dann kam der Gedanke, sich selbstständig zu machen und ich bin zur Bank und habe dort ein Budget vorgelegt. Mhm. Und sagen wir so, zu der Zeit war Gastronomie neben Sonnenstudios, glaube ich, das nächste auf der Blacklist der Banken. Aber ich habe den Kredit bekommen und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ja, cool. Also das war der Anfang. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, was alles passieren könnte. Ich wollte das. Mhm. Und ich glaube auch, dass das eine Zeit ist, wo du so viel Kraft hast als junger Mensch oder du, wenn man was will, geht man vorwärts und es ist auch ganz wichtig, dass man in der Phase des Lebens solche Sachen macht. Man kommt da auch wieder raus. Das ist früh genug, um viele Dinge ändern zu können, aber man hat, sagen wir ab 40, 50, glaube ich, nicht mehr diesen Werf, sich so da reinzulegen. Und das war genau richtig. Mhm. Also das war
prima. Wie alt warst du damals?
Gute Frage. Ich war, glaube ich, Anfang 30, ja.
Ja, cool. Aber kannst du dich noch erinnern, was da am Anfang so für dich auch die größten Herausforderungen waren, abgesehen jetzt vom Geld der Bank? Also sie haben es dir ja dann irgendwann, die haben es dir ja dann gegeben, aber was war noch so, wo du dich erinnerst bei dem Start irgendwie? Du hast ja dann schon konkrete Ideen gehabt. Das war überhaupt nicht
schwierig. Ne? Ja, total. Also ich musste halt immer irgendwie auch während meiner Ausbildung nebenbei jobben, weil ich auf einem, sagen wir, für junge Leute hohen Niveau gelebt habe. Ich bin gerne ausgegangen zum Essen und zum Trinken, also auch in Restaurants. Und dafür brauchte ich Geld. Und so habe ich ganz viele verschiedene Betriebe kennenlernen dürfen, die unterschiedliche Chefs hatten. Also ich wusste einfach, was ich nicht machen wollte.
Das gute Negativbeispiele, ja, genau.
Ja, die waren wie eine Perlenkette, lagen die vor mir. So, und das habe ich dann versucht und insofern war meine Zeit immer mit viel persönlicher, ich habe sehr viel von meiner Persönlichkeit gegeben, damit das Team gestimmt hat. Mhm. Und das war mir auch wichtig umgekehrt. Also ich brauchte auch eine Rückspiegelung. Also es hat bei uns eigentlich immer sehr viel auf Vertrauen und auf Miteinander, auf familiärer Basis funktioniert. Und wenn das nicht gewesen wäre, hätte das nicht geklappt. Mhm. Also das war sicherlich so. Ja.
Und wie lange hattest du dann das Restaurant?
18 Jahre
waren das dann, ja, krass.
Und das ist nach 18 Jahren ist es so, dass man sich überlegen muss, was man macht. Man muss solch ein Restaurant dann irgendwie neu erfinden, muss es renovieren. Und es ist einfach kein Familienbetrieb, der in die nächste Generation übergeht, sondern es war gepachtet. Und insofern muss man einfach Kosten-Nutzen abwägen. Mhm. Und nach 18 Jahren, also wir sind mit 4 Personen gestartet, Steffi, der Küchenchef, jemand im Service, ein Spüler und meine Person. Und wir waren in Höchstzeiten 35 Mitarbeiter, davon waren 10 Azubis.
Wow.
Ja, und das war dann wie meine Familie. Ja. Also das war sehr quirlig und sehr schön und aber auch sehr lebhaft. Und dann war auch mal nach 18 Jahren die Überlegung, ob das wirklich meine Zukunft sein würde. Zumal mein Mann, der Fischi, also überhaupt nicht mitarbeitete im Restaurant oder auch nie mitgearbeitet hat. Und dann musst du dir überlegen, wie geht dein Leben weiter? Und es war, wie gesagt, keine eigene Immobilie, die in die nächste Generation vererbt wird. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, ich könnte auch mit weniger Gastronomie klarkommen. Mhm. Einfach, um auch mal ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken zu haben. Weil als Gastronom hast du ein Problem. Du hast oftmals zu wenig Zeit, dich zu strukturieren.
Mhm.
Und du machst viel, entweder mit eigener Kraft, mit viel Arbeitszeit. Das schafft man in jungen Jahren sehr gut. Irgendwann fallen dann oder können Dinge am Tischende herunterfallen. Und deswegen ist es ganz gut, sich Auszeiten zu nehmen oder sich zu überlegen, wie kann ich mich strukturieren, was kann ich anders machen. Und das war ein Punkt, wo ich sehr bewusst in meinem Leben einen Schnitt gemacht habe und heute sehr dankbar bin, auch wenn es damals nicht einfach war.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Und heute bist du, hast du weniger Mitarbeitende, richtig, oder? Du bist nicht komplett alleine in deinem Business, ne?
Nee, ich bin nicht komplett allein. Es gibt eine ganz wichtige Person, Jörg Jasper. Und das ist jemand, der mich vor vielen, vielen Jahren mal gefragt hat, als wir über Strukturen sprachen und Computerorganisation. Das waren Gäste von uns im Restaurant, mit denen wir oft zu tun hatten, die wir sehr gerne mochten. Und dann fragt er mich, du kannst ja auch mich mal ansprechen. Und da habe ich gesagt, wie meinst du das? Ja, ich glaube, ich hätte schon Lust. Und dann haben wir uns zusammengetan und im Grunde sind wir, ja, wir sind wie ein altes Ehepaar. Der Jörg kennt mich sehr gut, ich kenne den Jörg sehr gut. Mhm. Und wir arbeiten halt sehr gerne miteinander, weil wir sehr unterschiedlich sind. Und das ist so wie, ja, wie ein Zahnrad, naja. Da greift eins ins andere. Das ist so ein bisschen wie Ulrike Siekendick früher war, ist heute der Jörg, der sich dann auch mal traut, mir zu sagen, boah, Christina, das ist jetzt echt ein Schmarrn, was du da erzählst. Nein, das geht so nicht, das müssen wir anders machen und denk doch mal nach. Und das ist einfach schön, wenn man auf der einen Seite mit Vertrauten umgehen kann und auf der anderen Seite sich die Dinge auch sagen kann, die nicht in Ordnung sind. Mhm. Also ich glaube, ich wäre niemand, der in einem großen Betrieb mit 150 Leuten arbeiten könnte und die alle von oben delegieren könnte. Mm. Ich glaube, das schaffe ich nicht.
Nee, musst du auch
da bin ich zu
mit drinnen wirken, persönlich. Oder? So, ja, das glaube ich, ja. Wie bist du dann vorgegangen? Du hast dann entschieden, okay, Gastronomie weniger. Was waren dann so deine nächsten Überlegungen, deine Gedanken? Hast du dir überlegt, okay, wo drin bin ich gut? Was könnte ich mir vorstellen? Wie ging das dann weiter?
Das ist furchtbar. Wenn man ein bisschen älter ist, hat man so viel zu erzählen über das eigene Leben.
Aber es ist total inspirierend, finde ich. Also wenn man das, ich kann dir ja ewig zuhören. Aber es,
ja, ich hatte ein großes Glück in meinem gastronomischen Leben. Ich habe ja mit Markus Del Monego irgendwann mal Sommelier Consult gegründet. Die Firma, die heute Christian Fenz und Christina Hilker sehr erfolgreich weiter betreiben.
Ach, stimmt. Ihr habt das gegründet damals, sehr cool. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ja. Und zwar kam das aus einer Situation heraus, dass Markus mit jemand zusammenarbeitete, der auch sehr gut strukturiert ist und wir einfach so ein Konglomerat gegründet haben, weil wir selber sehr oft auf Veranstaltungen angesprochen worden sind und diese gemeinsame Firma einfach Dinge abfederte damals, die ich mit der Gastronomie nicht leisten konnte und Markus mit seiner Weinberatungsfirma Consulting nicht leisten konnte. Dann gab es irgendwann einen Telefonanruf. Es gibt da eine Fernsehsendung, die geplant ist und hast du Lust, da mitzugehen? Da gibt's ein Casting und habe ich gesagt, klar, kein Problem. Wo ist das? Köln-Hürth. Und gehe ich hin Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es um Wein geht, ich brauche meine eigenen Weine. Ich kann das jetzt nicht so blind. Ich muss immer eine Flasche in der Hand haben, wenn ich was über Weine erzähle und was ausschenke. Ich brauche ein Beispiel. Dann habe ich 6 Flaschen genommen und bin dorthin gefahren. Und es war das Kochduell. Es war das Casting fürs Kochduell.
Okay.
Und ich habe, das weiß ich noch wie heute, ich habe das einfach so durchgezogen und habe wie im Restaurant meine Weine vorgestellt und habe wie im Restaurant über diese Weine erzählt. Und zack, hatte ich den schon. Also ich hatte ein Restaurant, was gelaufen ist. Ich hatte 30 Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt und hatte zusätzlich auf einmal diesen Job bei Vox Cocktail.
Ah, das, du warst dann diejenige, die dann den passenden Wein zu dem gekochten Essen dann gebracht hat.
Serviert, ne? Ja, genau. Und es gab dann, musst du dir vorstellen, die Staffeln dauerten 4 Wochen und alle 2 Monate gab es eine Staffel. Mhm. Und dann war ich, die Staffeln, also die Tage gingen, man wurde morgens um 10 Uhr abgeholt und ging dann in die Maske, was an manchen Tagen ganz gut war, und wurde verkleidet. Und dann gab es 4 Sendungen und abends um 19 Uhr war ich wieder zu Hause und dann bin ich ins Restaurant. Und so ging das dann,
okay,
ich sag mal, 3/4 Jahr. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, das kann ich nicht, ich schaffe das nicht. Irgendwas bricht jetzt hier gerade um mich rum zusammen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, aber wer kann das denn noch mitmachen oder wer hat denn Lust dazu oder wen könntest du jemand empfehlen? Da habe ich gesagt, ja, Hendrik Thoma. Und dann kam Hendrik Thoma dazu, das war dann der zweite im Bunde. Und Hendrik, wie wir wissen, hat ein tolles Business aus dieser, also ich glaube schon, dass es eine seiner Vorstufen war, entwickelt. Mhm. Und dann war Kai Schattner mit dabei. Also es kamen einige dazu, auch Katrin Thévenot hat eine Zeit lang mitgemacht und das Kochduell ist, ich glaube, in summa summarum 9 Jahre gelaufen. Mhm. Es hat auch viel Freude gemacht, weil de facto ich gelernt habe, auf der Bühne sprechen zu können in allen Situationen oder in fast allen Situationen.
Cool, war ein gutes Lernen.
Also es war mein Training.
Ja. Und daraus kannst du dann auch die Erfahrung nutzen für die Selbstständigkeit.
Daraus sind dann Dinge entstanden. Mhm. Ja, daraus sind Dinge entstanden, wie beispielsweise, wir machen jetzt ein Buch. Mhm. Dann haben der Hendrik und ich gesagt, ja, es ist schön, aber wir haben keine Zeit zum Schreiben. Dann haben die Kochtuell-Leute gesagt, dann machen wir das für euch und setzen euren Namen drauf. Und dann haben wir gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ja. Weil es ist was anderes, ob du ein Kochbuch machst mit den Rezepten der Köche oder ob du ein Weinbuch machst. Dann haben wir damals Rudi Knoll als Ghostwriter engagiert.
Oh. Mhm.
Also Rudi Knoll hat das erste Kochduell-Buch geschrieben. Wir waren dann alle zusammen auf dem Cover und es war ein Mega-Erfolg. Das zweite haben wir dann wieder mit Rudi gemacht, aber ein bisschen mehr alleine für uns, auch die Struktur gebildet. Und daraus ist entstanden, dass ich Bücher geschrieben habe. Also ich habe bisher 5 Bücher geschrieben und das habe ich auch dort gelernt. Und einer meiner wichtigsten Mentoren zu der Zeit war Bernhard Breuer. Also der Vater von Theresa, den es leider nicht mehr gibt, der hat immer zu mir gesagt, Christina, du musst alles ausprobieren. Und was du nicht kannst oder was nicht gut ist, das schiebst du zur Seite und was du gut kannst, machst du einfach weiter. Mhm. Und insofern habe ich alles angefasst, was kam. Und das war so etwas. Und daraus sind dann extrem viele Kolumnen entwachsen. Ich habe für verschiedene Weinzeitungen geschrieben. Also wenn du im Thema bist, wenn du in der Szenerie drinsteckst, interessant bist für die Umwelt, dann passiert auch eine ganze Menge.
Dann kommt eins zum nächsten.
Und so ist es, absolut. Und das ist damals passiert und das hat auch viel Freude gemacht und viel Spaß gemacht. Und aber das Alte Testament hat schon was Wahres, alles hat seine Zeit, das ist einfach so.
Ja.
Ne? Und jetzt sind andere Leute am Zug und andere Leute sind bekannt und es gibt neue Medien. Also wir haben damals weder Facebook noch Insta gehabt oder sonst was und konnten auch nichts aufnehmen auf die Schnelle. Man musste schon mal, war auf Fernsehen angewiesen. Ja, und es sind viele Lerneffekte und viele Dinge, die ich damals mitgenommen habe. Und daraus ist, um auf deine Frage zurückzukommen, ist einfach die Agenturidee entwachsen, dass ich meine Kenntnisse, die ich in mir trage, die habe ich ja, die sind ja einfach da, dass ich die verwenden kann, um mein neues Business zu gründen. Mhm. Auf viel kleinerem Niveau, mit weniger Mitarbeitern, mit weniger Druck, mit weniger Umsatz natürlich, aber auch mit weniger Stress verbunden.
Ja, also ich sag mal, es ist ja dann auch überschaubarer für dich und planbarer, ne? Du bist ja dann mit maximal 2 Leuten kannst du da auch die Fixkosten überblicken und unterm Strich ist ja meistens dann mal genauso viel übrig oder im besten Fall noch mehr. Ne? Das ist ja oft so.
Das ist so. Und das muss man einfach dann auch verstehen. Man muss den spitzen Bleistift ansetzen und muss sich überlegen, wo will ich denn hin in meinem Leben? Weil ich komme noch mal auf die Wellen im Leben zurück. Ich glaube, dass die jeder Mensch hat, egal in welcher Position er ist oder sie sich befindet. Es gibt Wellen, da ist man ganz weit oben, ist oben auf. Man hat das Gefühl, man kann Bäume ausreißen. Und dann gibt es auch wieder Dinge, wo man merkt, man muss lernen, sich unterzuordnen. Und wenn du selbstständig bist, musst du eigentlich, und wenn du auf einem hohen Niveau selbstständig sein möchtest, musst du eigentlich immer präsent sein. Du musst eigentlich immer wissen, was auf dem Markt gerade sich abspielt. Du musst überall dabei sein. Du musst überall präsent sein. Und das kann man, ich glaube, nicht über sein ganzes Leben gestalten. Das können nur wenige Leute. Mhm. Und ich finde das auch wichtig, dass Dinge sich verändern und dass man den Weg findet, sich da selber einzusortieren in diesem Lebensstrom. Mhm. Das ist einfach so. Irgendwann hat man nicht mehr die Kraft und irgendwann sind auch jüngere Leute interessanter, weil die auch Geschichten zu erzählen haben. Die haben auch was erlebt, die haben auch eine tolle Ausbildung. Und die bilden ja auch einen Teil dessen ab, was gerade in unserer Weinwelt passiert. Ja,
genau. Wenn du jetzt so aktuell auf dein Business so schaust, und vorhin hast du ja auch von Strukturierung und so weiter gesprochen. Ja, wie bist du da jetzt strukturiert? Wie baut sich das Ganze auf? Du schiebst immer auch viele neue Dinge an, neue Veranstaltungen, immer, was ich so mitkriege. Bist da sehr, sehr aktiv, hast tolle Ideen. Wie kann ich mir das vorstellen, wie das so bei dir abläuft?
Dass ich vielleicht in der heutigen Zeit mehr Planungszeit verwende auf meine Veranstaltungen, auch auf das, was ich tue. Das habe ich früher teilweise nebenbei gemacht oder ich habe es dann auch nachts, abends gemacht oder morgens früh. Und ich überlege mir schon genau, was ist denn mein Ziel? Was will ich denn eigentlich mit meiner Veranstaltung erreichen? Mhm. Und das ist schon was, das ist ein Change. Das hatte ich vorher nicht. Also vorher habe ich gedacht, das, was wir machen, das läuft im Restaurant, das läuft auch woanders gut. Also der Erfolg war ja einfach da und dann bist du so, ja, du glaubst einfach, dass das immer wieder funktioniert. Mhm. Und dann gehst du raus und du merkst, es funktioniert eben nicht überall gleich. Ne? Und du musst schon dir Gedanken machen, wie man mit den verschiedenen Dingen umgeht. Und mich erfüllt es also heute mit viel mehr Gelassenheit und es macht mir viel mehr Freude, wenn ich merke, dass solch eine Veranstaltung einfach flüssig läuft. Und wenn ich merke, dass mir die Leute zuhören, also gestern beispielsweise war ich auf der Chefsache, das ist eine ganz wichtige Köchemesse in Düsseldorf, wo es eine riesengroße Bühne gibt, wo die wichtigsten Köche hingehen, ist durch Corona jetzt schon ein bisschen gebeutelt, aber es ist einfach ein tolles Ding und die haben eine School of Wine. Und dort habe ich ein Seminar gemacht und sitzen einfach auch Köche vor dir, deren Wissen auf einem völlig anderen Niveau anfängt. Aber sie haben halt den Weinleuten eines voraus, sie können extrem gut schmecken. Und wenn ich sie dabei packen kann und ich kriege die hin und die hören mir zu, eine ganze Stunde mit den Baseballkappen falsch rum auf und strubbeligen Haaren und was weiß ich, die tätowiert bis unter die Arme und egal, die haben Spaß an Wein und das finde ich dann einfach großartig. Und das muss ich mir überlegen, was habe ich da für Leute vor mir setzen, wie ist die Audience, was wollen die hören, womit packe ich die? Thema war Silvana zum Beispiel und das habe ich auf die Gastro zugeschnitten. Mhm. Das habe ich jetzt nicht auf Sommeliers zugeschnitten, sondern bewusst auf die Gastro. Mhm. Und das war ein Mix zwischen Sommeliers und Gastronomen. Und das ist die Struktur, die man in ein solches Seminar reinbringt. Ich habe mehr Zeit, mich schlau zu machen bei den Leuten, die es wissen. Also ich, dadurch, dass ich halt nie eine akademische Ausbildung gemacht habe, muss ich mir das dann schon mühsam auch dazu holen. Mhm. Aber ich finde, das ist ja auch das Salz in der Suppe, Steffi. Weißt du, dann lernst du was dazu und das will ich ja auch. Ich möchte nicht auf dem sitzen bleiben, was ich irgendwann mal gelernt habe.
Also hast du auch eine,
sondern ich möchte weiterkommen.
Also eine entsprechende aufwendige Vorbereitungen, die du da betreibst. Und bist du da jetzt...
Ja, ich weiß. Ja,
wurdest du da gebucht? Kriegst du da ein Honorar oder war das von dir aus jetzt, dass du das veranstaltet hast?
Nee, das wird gebucht. Mhm. Und dann auch von Leuten, die wissen, dass das funktioniert und dass ich eben gerade in dem Bereich Gastronomie da auch einen guten Zugang habe, weil wir einfach auch durch unsere Geschichte mit dem Restaurant, mit dem Wein, mit der offenen Küche, dass wir Köche, Serviceleute verbunden haben und das sind schon Dinge, die sich im Laufe der Jahre, wie bei allen von uns, man hat natürlich Netzwerke aufgebaut. Also man hat Netzwerke und die Leute wissen, was sie von einem zu halten haben und du hast immer gute Kontakte, du hast weniger gute Kontakte und ich weiß dann schon, wer gut ist und die umgekehrt wissen auch genau, was ich leisten kann.
Ja, sehr gut. Und ich glaube, also auch gerade bei so Teilnehmenden hast du sprichst ja auch deren Sprache, ja, ein Stück weit. Du hast kennst das ja auch. Da ist ja ein anderer Umgang miteinander und dann kommst du auch genau an diese Zielgruppe dann auch gut ran. Ja. Ja, eine meiner Fragen war auch noch, wie du dich aktuell hältst in deinem Weinwissen, ja, wie du dich da immer wieder, wie du das Wissen auch auffrischst. Ich sag mal, es ist jetzt nicht so schnelllebig wie jetzt die Digitalisierung insgesamt, aber es passiert ja doch immer wieder was. Es gibt immer wieder neue Sachen. Wo informierst du dich da? Was sind so deine Quellen?
Also die Weinwelt dreht sich so schnell und es wird so schnell mehr und größer und es gibt immer mehr gute junge Winzer, dass es einem fast unmöglich ist, auf allen Gebieten tipptopp dabei zu bleiben. Ich habe Steckenpferde, ganz klar.
Die sind? Welche sind deine Steckenpferde?
Deutschland zum Beispiel, einige Gebiete in Frankreich, im Grunde alle schiefrigen, kalkigen Anbaugebiete, das Priorat beispielsweise. Also ich habe so einzelne Gebiete, wo ich sage, da bin ich ja auch ziemlich gut. Das habe ich verfolgt über die Jahre. Mhm. Und dann habe ich andere, wo ich überhaupt nicht so gut Bescheid weiß.
Das geht auch, glaube ich, gar nicht, oder? Alles abzudecken.
Es geht unmöglich. Man kann das nicht. Und wer das vorgibt, ist einfach, das kann nicht gehen. Und das merkst du auch, wenn solche Leute Vorträge halten oder irgendwie drüber reden. Es gibt Leute, die leben das, die wissen das über das jeweilige Angebot, über das jeweilige Anbaugebiet, Entschuldigung, so wie David Schwarzwälder über Spanien. Mhm. Es gibt Faxe, die so tief drinstecken, die kannst du nachts aufwecken und die erzählen dir dann, was das der neueste Trend ist, ne? Und wenn man über die ganze Welt hinweg schaut, dann merkst du halt immer wieder, dass bestimmte Dinge in unterschiedlichen Ländern parallel passieren. Mhm. Ein Trend ist sicherlich auch Bio und Biodünn, wo man irgendwo weiterkommen muss, auch mit seinem Wissen, weil ich glaube, dass das einfach auch ein ganz wichtiger Punkt ist für die Zukunft, für unsere Umwelt, für all das, was gerade auch in unserem normalen Leben passiert, siehe gerade sehr aktuell unsere Wahlen und die Koalitionen, die sich zusammensetzen, das greift einfach ineinander über. Und das ist ja auch kein Hokuspokus, sondern es ist einfach erwiesen, dass das was mit der Pflanze macht. Und das sind Dinge, an die man früher, wenn man über die 60er, 70er Jahre spricht, im Weinbau überhaupt nicht nachgedacht hat. Und dann ist es umgekehrt auch wieder schön zu wissen, wo wir herkommen in Deutschland vom Weinbau. Und diese ganze Basis kennt, was passiert ist im Laufe der Jahre und dass wir uns eigentlich immer auch im Weinbau und der Weinszene in Wellen bewegen.
Total, ja.
Dass wir natürlich Trends unterlegen und wenn man das dann vergleicht und manchmal ein bisschen konservativ reagiert und sagt, okay, muss dieser Change jetzt sein? Ist das so notwendig? Dann komme ich mir dann manchmal oder denke, vielleicht sollte ich mal eine Spur vorsichtiger sein, weil wir haben uns ja damals auch gewehrt gegen die Älteren, die versucht haben, die Zeit anzuhalten, die gesagt haben, das macht jetzt keinen Sinn, sowas zu machen. Und Entwicklung liegt immer nahe neben zeitlichem Wissen. Und ich glaube, das Großartigste wäre, wenn die Alten ihr Wissen weitergeben könnten, so dass die Jungen das benutzen können, dass sie was draus machen können. Eben nicht so dieses
genau.
Besserwisserische Du. Das war schon immer so, das muss weiter so gehen. Das habe ich auch gehasst wie die Pest.
Als ja, da machst du auch direkt dicht gleich, ja, wenn das so auf die Art und Weise kommt. Ja,
total.
Das funktioniert einfach nicht.
Ja. Ist doch logisch. Ja. Jeder will nach vorne, jeder will sich weiterentwickeln. Ja. Und insofern sehe ich auch so ein bisschen so die Arbeit darin, dass ich das, was ich mitbekommen habe, an die jüngeren Leute weitergeben kann. Also das ist der Teil der Weiterbildung, der dann so ein bisschen ehrenamtlicher läuft.
Ja, schön. Du hast vorhin auch schon angesprochen, Netzwerken. Ich finde, du bist eine sehr gute, eine großartige Netzwerkerin. Du kennst sehr, sehr viele Menschen durch deine Bekanntheit. Dich kennen ganz, ganz viele. Du bist ja bei den Weinakademikern, bist du ganz aktiv. Bei Vinissima auch, haben wir schon ganz viele Sachen zusammen gemacht.
Ja.
Wie wichtig sind dir Netzwerke? Du hast es vorhin schon mal gesagt. Und wie baut man,
also Netzwerke
wie
sind,
baut man sich ein Netzwerk ja. auf? Ja, hast du da so einen Special-Tipp?
Das ist auch was, wo ich total im Nachhinein super hochnäsig mit umgegangen bin. Wenn du ein Restaurant hast, was brummt, wo jeden Mittag 60 Leute kommen und jeden Abend 60 Leute kommen und für Veranstaltungen nochmal 100 dazu, dann wirst du ein bisschen hochnäsig, weil du musst dich gar nicht kümmern um Netzwerke. Ja, okay. Die Leute kommen nämlich zu dir. Und wenn du dieses Restaurant nicht mehr hast, dann bröseln auch die Netzwerke und dann musst du dich wieder um die Netzwerke bemühen. Und das war für mich eine völlig neue Geschichte und dass man auf andere Leute zugehen muss. Aber ich meine, das ganze Leben ist ein Netzwerk. Natürlich das, was wir beide jetzt besprechen, hat mehr mit Beruf zu tun, aber auch soziales Leben ist Netzwerk, dass man Kontakt hält zu seinen Freunden, dass man sich mit denen austauscht, dass man Zeit für die hat. Also insofern würde ich sagen, mein berufliches Netzwerk, was sicherlich immer noch sehr aktiv ist und sehr gut ist, hat sich aber mittlerweile mehr verlagert auch auf mein privates Netzwerk. Und weil ich glaube, dass man einfach irgendwann anfangen muss, das auch zu spinnen. Das geht ja meist parallel und man denkt gar nicht drüber nach. Man hat Freunde, aber man braucht einfach auch gute Freunde und man braucht auch gute Bekannte, mit denen man irgendwo Zeit verbringen kann und möchte und die auch da sind, wenn man sie braucht. Und genauso ist das im Job. Also du hast Leute, die kannst du anrufen und kannst sagen, du, können wir das und das machen? Und du weißt, die sagen, super Idee, Christina. Oder die sagen, im Moment schlecht, lass mal ein andermal. Und dann weiß ich auch, dass ich dann aufhören muss. Und die Netzwerke sind eigentlich das Allerwichtigste im Leben. Also die Beziehungen zwischen, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und auf die kommt es eigentlich an. Und je besser man vernetzt ist, desto besser kommt man auch im Leben vorwärts,
ja,
glaube ich.
Auf jeden Fall. Ja, früher, also ich sag mal, in vielen Situationen ist es dann doch das Vitamin B, ne, was man da immer so schön auch früher gesagt hat, was die Alten früher gesagt haben, Vitamin B schadet nur denen, die es nicht haben. Aber am Ende ist es ja, sind es ja auch diese Netzwerke, ne? Das klingt nur schöner, wenn man es als Netzwerke bezeichnet. Wobei da auch schon viele sagen, das ist abgedroschen. Stimmt. Aber ich finde, das beschreibt es schon sehr, sehr gut, ne? Dass das alles so, wie man
ja,
das
es gibt,
so verknüpft.
Es gibt ja super Worte. Seilschaft finde ich auch ein geniales Wort.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber in Köln sagt man Klüngel.
Ja,
und Klüngel
das ist auch cool.
Nicht verkehrt.
Ja, genau.
Ne? Also ich bin, sag mal so, ich bin gegen Klüngel, wenn der unredlich wird.
Ja.
Dann habe ich ein Problem damit. Also wenn sich Geschäfte zugeschachert werden und unsere Umwelt dabei Schaden nimmt, so wie beispielsweise das, was wir jetzt über Facebook hören, was diese junge Dame sagt mit den Panama Papers. Wenn das wirklich so ist, dass das Geldverdienen über Dinge hinausgehen, die Menschen schaden, dann habe ich damit persönlich ein Problem.
Ja, sehr,
dann finde ich weder Seilschaften noch Netzwerk noch Klüngel schön.
Ja.
Ich finde, das sollte eigentlich eine positive Richtlinie haben, aber ich glaube, mein Gedanke bleibt ein Wunschgedanke.
Ja, das ist leider so, ja, da habe ich dir recht. Bei den Weinakademikern setzt du dich ja auch sehr stark dafür ein, dass da ständig Verkostungen auch stattfinden, dass die Leute ja auch ein Stück weit geschult werden. Ist es das, was du vorhin meintest mit deinem ehrenamtlichen Engagement?
Ja, also ein Wort zu den Weinakademikern. Die heißen Weinakademiker, weil die Weinakademie Österreich einen deutschen Abschluss für das WCT ermöglicht, einen deutschsprachigen Abschluss. Das gibt es heute nicht mehr. Man kann die Ausbildung WCT nur noch auf Englisch machen, also Wine and Spirit Education Trust. Das ist das Institut, was in London sitzt und welches diese Prüfung abnimmt. Und wir haben durch die Weinakademie Österreich eine Alumni-Verbindung, die sich logischerweise dann Weinakademiker-Club nennt. Und ich will nur, dass jetzt alle Leute, die zuhören, nicht in lautes Lachen ausbrechen, sondern irgendwo den Sinn verstehen. Aber dennoch sind es mittlerweile 800 Mitglieder. Wir sind nicht so gut organisiert wie Venissima, muss ich an dieser Stelle sagen. Und wir haben auch nicht solch eine tolle Geschäftsführerin, Steffi. Wir arbeiten allesamt voll ehrenamtlich und sind arbeiten ziemlich hart im Vorstand daran, das internationale Wissen oder Business zusammenzuhalten. Und das gelingt uns mehr oder weniger auch ganz gut. Und dafür sind die Waltraud Lanius und ich in Deutschland zuständig. Und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren schon einiges auf die Beine gestellt haben. Aber auch hier ist es so, wir brauchen dringend jüngere Leute, die sich ein bisschen mit auf das Pferd setzen und eben auch mitmachen. Unser USP ist, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit mitbringen können, dass wir uns ein bisschen mehr kümmern können um die Orga. Aber dieser Club der Weinakademiker hat Statuten und in diesen Statuten gibt es einen Absatz, der einfach allen Weinakademikern mit auf den Weg gibt, dass sie sich zeitlebens weiterbilden müssen.
Ah, okay.
Sehr streng. Und damit meinen wir jetzt nicht diese tollen Roséweinproben auf dem Balkon im August, sondern wir meinen jetzt ernsthafte Weiterbildung. Es passiert ständig was und die Welt dreht sich, haben wir gerade schon gesagt. Ja. Und da muss man einfach sich auch mitdrehen können. Ob man 100% alles mitverfolgen kann, nein, aber man muss davon gehört haben. Man muss wissen, dass es diesen Trend gibt oder diese Entwicklung in dem und dem Land. Man muss wissen, dass sich die Weintypen verändern. Und wenn man mehr darüber wissen will, kann man das dann irgendwie nachlesen und kann sich darum kümmern. Aber man muss wissen, was im Weinbusiness passiert, finde ich. Auch für mich selber eine Benchmark, ganz klar.
Was ist denn aktuell dein Lieblingsweinthema? Was findest du aktuell besonders spannend? Oder mit was? War dieses Silvaner-Thema jetzt für dich auch? War bestimmt auch
spannend. Weißt du, warum ich das spannend fand, Steffi? Weil Silvaner völlig unterschätzt ist. Und was noch mehr unterschätzt ist, ist der Silvaner in Franken. Und es ist eigentlich schade mit den Hektaren, die Rheinhessen und die Pfalz, das sind ja die beiden. Also du könntest im Grunde, wenn du die Torte anschaust und die mit den richtigen Farben versiehst, hätten wir unsere Koalition Möglichkeiten im Moment. Ja. Und Rheinhessen ist der größte Gebiet, Franken kommt gleich danach und die Pfalz kommt dahinter. Und die anderen, auch weltweit gesehen, sind alle viel kleiner. Aber Silvaner kann halt im großen Bereich wie grüner Veltliner sein und er kann im kleinen Bereich einfach ganz wunderbare Brot- und Butterweine bringen. Und es ist total schade, dass sowohl in der Kommunikation als auch bei den Winzern als auch in der Gesellschaft Silvaner so unterm Drehkreuz durchläuft. Ja. Ne? Ist überhaupt nicht bekannt. Alle finden Silvaner saublöd und trinken lieber die schlimmsten Grauburgunder, die es gibt in ganz Deutschland. Aber Grauburgunder ist so, der hat das Pinot Grigio, kleinen Finger abgespreizt, Label, und das ist in. Ja. Das ist einfach cool. Und da verstehe ich manchmal die Leute nicht, aber ich habe lernen müssen, dass wir vielleicht, wenn wir über Weinwissen reden oder Wein, auch über Lebensmittel, Steffi, dass wir über einen Korridor von 4-5% reden, die in diesem hohen Niveau unterwegs sind, über das wir uns vielleicht gerade unterhalten.
Ja.
Und viele meiner Freunde fahren dicke Autos, haben tolle Küchen, aber wenn es um Wein geht, dann oder um Lebensmittel, sieht das dann nicht immer so ganz so aus, so wie ich mir das jetzt vorstellen würde. Wobei ich natürlich die Nase auch ziemlich weit oben habe, muss ich fairerweise sagen.
Naja, aber du hast da ja auch eher eine gewisse Wertvorstellung, ne?
Ja.
Und weißt, ja, was ja um die Wertigkeit der Lebensmittel und des Weines und was dann dahinter steckt, wenn die entsprechende Preise auch kosten, dann, ja. Nochmal kurz, so zum, weil du auch gesagt hast, alles so wellenförmig, vieles verändert sich. In der Weinbranche ist ja Social Media jetzt auch immer mehr, es werden Influencer auch immer mehr eingesetzt. Wie verfolgst du das oder wie siehst du das Ganze? Bist du da mit on board?
Du weißt genau, dass ich da nicht so ganz fit bin.
Ja, aber ich finde das cool, mal aus deiner Sicht, ja. Christina, weil das... Ja, ich meine, ich versuche da auch immer mit dran zu bleiben und es ist, mich nervt es manchmal, also dieses immer mit dabei sein zu müssen und abzuliefern und
Das mache ich eben nicht mehr immer. Manchmal denke ich mir, nee, es ist genug. Mhm. Also es gibt manchmal Wochen, wo ich FB, glaube ich, geht sowieso zurück, bin ich ziemlich sicher. Was mir eigentlich viel mehr Freude macht, ist Insta. Und ich habe jetzt gerade während des Lockdowns verschiedene Seminare beim DJV, also Deutschen Journalistenverband, belegt, die mich allesamt weitergebracht haben. Nicht nur was Insta-Using angeht, sondern wie die Journalisten arbeiten, wie die das benutzen und wie ein Tagesschau-Kanal funktioniert. Also da brauchst du eigentlich gar nicht anzufangen. Und diese Influencer-Geschichte, die finde ich ziemlich mager, weil, ja, sorry, aber das ist einfach, das ist platte Werbung und ob das so viel bringt. Ich bin eigentlich jemand, der immer mehr auf die Qualität eines Produktes setzt, als auf die ganze Werbung drumherum. Und für mich muss der Wein, der im Glas ist, gut sein. Und dann interessiert mich erstmal lange nichts und dann irgendwann frage ich nach dem Preis. Und dann kann ich sagen, okay, das hat eine Wertschätzung. Ich finde, das ist eine Preis-Leistung. Oder es ist einfach schlichtweg zu teuer oder super, es ist saugünstig, dann kaufe ich oder kann man auch gut drüber reden. Aber irgendwas in die Welt zu setzen und das von einem rosa Licht bescheinen zu lassen oder den Mädels über Insta klar zu machen, dass sie die und die Aussagen treffen müssen und das machen müssen. Und die Tochter unserer Freunde, Caro von der Gröben, hat einen tollen Beitrag gemacht über Influencer, den man sich echt mal anschauen sollte. Und da wird einem Angst und Bange. Okay. Also das ist insofern sehe ich die Medien, die sozialen Medien gemischt. Man muss sie nutzen. Ich nutze die sozialen Medien ausschließlich beruflich. Da geht bei mir eigentlich überhaupt nichts Privates drüber. Und ich gebe das rein, von dem ich denke, dass ich das freigeben kann. Dass wir in gewissermaßen durchleuchtete Menschen sind, ist einfach klar. Und damit muss man sich, glaube ich, auch abfinden, wenn man im Netz unterwegs ist. Und deswegen finde ich auch so manche. Es gibt ein schönes Beispiel von meinem Mann in der Schule. Da hat irgendwie, gab es einen Post von irgendeinem jungen Mädchen und dann hat er das ausgedruckt, der Lehrer, und hat das im schwarzen Brett in der Schule an die Wand gehängt. Und dann gab es einen riesen Tohuwabohu, wie der sich erlauben könnte, dieses Wissen an die Tafel zu hängen, wo alle Schüler das sehen können.
Und was war's?
Ja, ich meine, es kann jeder sehen, wenn du das postest, ja, Steffi. Klar. Ob das in der Schule ans schwarze Brett hängst,
also meinst du das,
oder ob es gepostet ist. Und dann hat der Direktor das den Schülern, die hat die alle zusammengeholt und hat denen das erklärt und hat denen gesagt, guck mal, wenn ihr was im Netz postet, ist das genauso, als wenn ihr das, es ist noch viel schlimmer, als wenn ihr das hier ans schwarze Brett hängt. Es ist noch viel schlimmer, weil es können alle sehen. Und wer im Netz unterwegs ist, der weiß auch, dass er ein Stück Persönlichkeit preisgibt. Und das ist dann einfach so. Und Klappern gehört zum Handwerk. Du hast es vorhin gesagt. Das kann man, glaube ich, machen. Das ist ganz gut. Aber so nutze ich die sozialen Medien. Und ich habe mich davon verabschiedet, dass ich jeden Tag irgendwas posten muss, dass ich dauernd unterwegs sein muss. Und
der Präsenz sein muss.
Ich versuche, gute Beiträge zu machen. Du müsstest wahrscheinlich lachen, wenn du mich manchmal mit Insta agieren sehen würdest, bis ich das zusammengestöpselt habe und was mir alles passiert. Und aber das macht mir auch Freude, damit umzugehen.
Ja, also, das ist so wie,
ich lerne was, genau. Ne? Ich entdecke was. Und da ich eigentlich auch so einen grafischen Sinn habe und viel Freude an solchen Sachen habe, macht mir das einfach Spaß. Aber ob mir das jetzt so ganz viel bringt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich nicht ermessen.
Aber du bist für mich da auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, ja, für eine Frau, die das auch alles annimmt, ja, und nicht jetzt irgendwie krass verurteilt und sagt, nee, hör mal auf mit dem neumodischen Kram, sondern du probierst das aus, du bist da schon immer am Puls der Zeit ein Stück weit und wägst dann natürlich ab, ne, ist das was für mich oder nicht. Und ja, und jetzt für Werbung brauchst du es ja nicht unbedingt, ne, du kannst da deine Kontakte nutzen und musst... Oder musst du ja keine machen für dein Business. Oder?
Naja, aber es wäre schon schön, wenn man so auf Klick ein paar Leute erreichen könnte, wenn es einen Sinn hätte, was zu vertreiben. Ne? Sprich, eine Veranstaltung, wo du noch, ich sag mal, 6 Plätze hättest oder wenn du von irgendwas besonders überzeugt bist, also irgendwie ein tolles Projekt, wo Winzer sich zusammengetan haben oder eine Biodünn-Geschichte, wo es um die Pflanzen geht und wo es einfach gut für unsere Umwelt wäre. Also vielleicht bin ich da auch zu schön unterwegs und zu Also ich merke auch, wie ich mich selber verändere in meinem Leben. Also mir ist das Leben wichtig und mir ist auch meine Umwelt wichtig, mir ist mein Garten wichtig und
das, was ich esse, ist mir
wichtig.
Ja.
Alles verschiebt sich und das sind Dinge, da hatte ich Steffi während des Restaurants, hatte ich da überhaupt keine Zeit drüber nachzudenken.
Ja.
Da war ich froh, wenn ich abends mit meinem Mann in der Küche saß und wir ein paar Salamischeiben gegessen haben und ein Glas Wein getrunken haben oder so.
Ne? Den Tag irgendwie passieren lassen oder
Ja, genau.
Ach ja, cool. Ja, das ändert sich alles, aber ich finde es großartig, wie du das alles machst und was da auch immer wieder an tollen Aktionen kommen. Was ich auch noch mal kurz fragen wollte, diese Veranstaltung mit der Boden- und Weindiversität. Ja. Das finde ich ja auch eine coole Veranstaltung. Da ist dir was richtig Cooles gelungen, finde ich.
Ja, das sind so Projekte, die bei mir Türen geöffnet haben. Die Boden- und Weindiversität ist entstanden durch eine Zusammenarbeit mit Professor Ulrich Fischer aus Neustadt. Mein Namenskollege. Ja. Aus dieser Zusammenarbeit ist eine ganz herzliche Freundschaft entstanden, weil der Uli jemand ist, der mit sehr wenigen Worten sehr gut wissenschaftliche Zusammenhänge übersetzen kann für normale Menschen. Mhm. Das habe ich sehr schnell erkannt und habe gesagt, Uli, wir müssen das für Sommeliers und für alle Weinakademiker und Händler, wir müssen das übersetzen, weil dieses Wissen fehlt uns in unserer Branche, also so wie ich sie kenne, Handel, Sommeliers, Gastro. Ja. Und so ist diese Boden- und Weindiversität zustande gekommen und das ist einfach, das sind so verschiedene Dinge, die aus akademischer, wissenschaftlicher Sicht jetzt zu meinem Wissen hinzukommen, ich kann die nur zum Teil erfüllen. Ich kann einen Teil verstehen, aber ich kann helfen, die auf die richtige Spur zu bringen. Also, dass sie unsere Szene erreichen. Und dann setze ich mich da hin und dann ist das für mich wie ein Seminar, wie im Hörsaal. Und das finde ich total klasse. Mhm. Und insofern genieße ich diesen Kontakt. Weißt du, immer wenn du was bekommst, Steffi, dann musst du auch irgendwie wieder was geben. Ne? Und ich glaube, dass man dann die Dinge damit sehr gut verbinden kann. Und das ist zum Beispiel auch ein Netzwerk, was entstanden ist, was ganz großartig ist. Also auch für die Wissenschaftler, die dann, die auch eine ganz andere Audience bekommen. Ich erinnere mich an den Dr. Spieß, der das Geologische Landesamt in Mainz geleitet hat. Großartig. Weißt du, mit einem roten Hang und der hat ein für alle Mal hat er ganz klar bewiesen, warum der Tonschiefer kein roter Schiefer ist. Und zack, ne, war das Thema gegessen. Und das sind so Dinge, die für Sommeliers natürlich extrem wichtig sind, weil du stehst als Sommelier vor einem Winzer und der erzählt dir was über seinen Boden und du glaubst ihm alles.
Ja, und die Zusammenhänge
müssen
irgendwie auch klar sein. Ne?
Und ich erinnere mich an mein erstes Telefonat mit dem Geologischen Landesamt und dann habe ich gesagt, was wir vorhaben und dann die unterschiedlichen Böden wie rotliegend und Schiefer und sowieso und hat der gesagt, junge Dame, Sie müssen erstmal lernen, die Zeitalter und die Strukturen, die Bodenstrukturen auseinanderzuhalten.
Ja, da treffen Welten aufeinander. Weißt du,
Ja, natürlich, Steffi. Und das ist einfach total schön, weil dann, dann weiß ich, okay, jetzt habe ich die Tür ein bisschen zu weit aufgemacht, jetzt backe ich mal wieder kleinere Brötchen und versuche was zu lernen.
Ja, aber das ist doch großartig. Ja,
also so setzt sich ein Stein auf den anderen und das hat mir eigentlich immer, es hat die Neugier geweckt und hat mich einfach auch angespornt, da weiterzumachen.
Genau, super. Auf jeden Fall immer wieder großartig, da mitzukriegen, was du alles so erschaffst auch. Wie sind denn so deine Pläne? Hast du noch was in der Pipeline? Hast du schon neue Ideen oder lässt du dich gerade irgendwie inspirieren von irgendwas Bestimmtem? Was kommt als nächstes?
Ich habe wie viele in unserer Gesellschaft jetzt gerade viel Zeit gehabt zum Nachdenken und ich glaube schon, dass die Freiheit mehr Platz in meinem Leben einnehmen wird, ganz klar. Also das genieße ich schon sehr, morgens Zeitungen zu lesen und nicht sofort im Büro sitzen zu müssen. Insofern kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, ob große Projekte in der Pipeline sind. Ich habe ein paar Sachen, um die ich mich kümmere, über die ich nachdenke. Mhm. Aber ich glaube, die mache ich erst publik, wenn es soweit ist.
Weil nö, macht ja auch.
Vielleicht dauert es ein Jahr, vielleicht dauert es 5 Jahre oder vielleicht kommt es nie. Und ansonsten rollt einfach alles im Moment so weiter, wie es ist. Und ich versuche meinen Platz in der Weinwirtschaft, versuche den einzunehmen und freue mich, wenn ich halt noch viele Informationen bekomme, besuche die Winzer, telefoniere viel und versuche einfach den Kontakt zu halten und drin zu bleiben. Und das ist unabhängig davon, wie viele Jobs ich eigentlich habe. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, sondern ich glaube, dass es eigentlich viel wichtiger ist für mich zu wissen, wie weit ich meine Nase da reinstecken möchte. Und ich glaube einfach auch die Kontakte, die man hat. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das Netzwerk auch mal mit den Leuten, mit denen man beruflich gerne zu tun hat, vielleicht mal ein bisschen länger sprechen zu können und nicht nur nächsten Mittwoch, dann und dann, sowieso und sowieso, sondern dass man Kontakte auch vertiefen kann. Weil ich glaube, insgesamt Leben ist ziemlich kurz. Und man muss sehen, dass man da auch noch was hat vom Leben und dass man auch die nächsten Jahrzehnte seines Lebens so ein bisschen vorbereitet und sich überlegt, wie will man denn leben? Weil eins ist klar, ich habe mit der Veränderung vom Restaurant zur Agentur habe ich schon erlebt, wie es ist, aus einer Position herauszugehen, die sozial relativ hoch angesiedelt war. Und das heißt, das, was vielen, man sagt ja oft Männern passiert, die aus dem Beruf rausgehen, das wird mir nicht mehr passieren. Also ich bin im Kopf da Gott sei Dank schon ein bisschen weiter. Und wenn du so von jetzt auf gleich aufs Null gestellt wirst, glaube ich, ist das eine nicht ganz so einfache Geschichte. Und ich gucke auch gerne in meinen Garten und das, was da zu tun ist. Und ich habe überhaupt kein Problem, so wie heute, mal eben eine Stunde einen Rasen zu mähen und mich dann wieder meinem Handy zu widmen, was ich will. Und so. Ja. Und das, finde ich, muss man einfach so ein bisschen abwägen. Und da bin ich, möchte ich auf dem richtigen Weg sein und denke über verschiedene Möglichkeiten nach.
Schön. Gerade was mich noch auch immer wieder umtreibt, gerade mit Frauen und Finanzen, war Geld für dich immer ein Thema? Hast du vorgesorgt für später? Hast du das immer so mit auch im Blick gehabt? Oder wie ist so dein Verhältnis zu Geld und zur Vorsorge, zum Sparen, zum Gucken, dass du später genug hast? Das ist ja oft auch nicht so ein Frauenthema, was so angesprochen wird. Aber weil du gerade eben auch sagtest, so vorzubereiten, ne, was will ich da mal später machen? Da musst du ja dann schon entsprechend ein bisschen auch geplant haben.
Ja, aber es gibt zwei Dinge, die mein Leben geprägt haben. Das erste war, dass mein Vater mir, als ich ihn fragte, um mehr Taschengeld bat, sagte, er hätte gern ein Budget. Habe ich gesagt, was? Was ist das denn? Ja, ich sollte mal aufschreiben, für was ich denn mein Taschengeld alles verbrauchen würde. Dann sitzt du da als junger Mensch und versuchst, so viel als möglich aufzunotieren, damit eine möglichst hohe Summe rauskommt. Also, also das ist mir, ich habe dir vorhin erzählt, ich bin von 80 Mark im Monat auf 800 gekommen und diese 80 Mark waren damals mein Taschengeld mit, ich glaube, 16, 17. Das war ziemlich viel, aber ich musste dafür dieses Budget machen und musste meinem Vater das vorlegen. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und das Zweite ist, dass das Finanzamt, wenn man gemeinsam veranlagt ist, die Steuerbescheide an den Mann schickt. Im Jahre 2021 immer noch. Jetzt musst du dir vorstellen, dass ich ein Restaurant betrieben habe mit 35 Mitarbeitern, mit einem nicht so ganz geringen Umsatz. Der Steuerbescheid kommt zu uns privat nach Hause, mein Mann öffnet den und ich sehe ihn erst als Zweites. Also das war dann der zweite Knacks in meinem Leben, wo ich dachte, das gibt's doch überhaupt nicht. So, und natürlich kümmere ich mich um die Vorsorge und mir war schon klar, dass wenn man in die Selbstständigkeit geht, dass man dann dafür selber Vorsorge treffen muss. Und auch das hat mein Vater hat ziemlich intelligent agiert. Der hat mich immer so vorsichtig in die Wege gewiesen und hat mir viel beigebracht. Und ich bin auch heute noch bei uns in der Familie, im Familienbeirat, wo wir uns drum kümmern, wie das Ganze so weitergeht und wie wir zusammen als Familie agieren können. Unser ganzes privates Leben manage eigentlich ich. Mein Mann behauptet immer, ich würde alles an mich reißen, wenn es darum geht, dass wir zurückverteilen. Aber es ist so. Also ich habe die Finanzen und da weiß ich auch, was los ist. Und ich weiß, wie wir damit umgehen müssen und was wir zurücklegen müssen oder was wir hin und her schicken. Da bin ich schon sehr vorsichtig, mache mir jetzt auch schon Gedanken, wie so manche Dinge weitergehen werden und wie wir, nachdem ich jetzt gerade ein interessantes Gespräch hatte mit einem Onkel von mir, der mir das Testament seiner verstorbenen Mutter zeigte, handgeschrieben, 78 Seiten. Sie hat jedes Detail hat sie aufgeschrieben und an die ganzen Kinder und Enkel, Kinder und Urenkel verteilt.
Gegenstände also jeder von denen oder
hat was, ja, genau, oder alles ja, Gegenstände. Ja, und das fand ich eigentlich eine tolle Idee, weißt du, das so festzulegen im Vorfeld. Und ja, auch solche Gedanken kommen natürlich da, dabei auf. Ne? Wie geht man damit um? Wie macht man das? Und ist spannend. Also es sind Dinge, an die man mit 30 und 40 und 50 überhaupt nicht denkt.
Sollte man das aber deiner Meinung nach früher tun?
Ja, unbedingt. Also es kann einem immer ungeplant was zustoßen. Und ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man kein Testament gemacht hat, weil dann Dinge in Richtungen laufen können, die sie nicht laufen sollten. Also da muss man sich schon ein paar Gedanken machen. Das ist so fern und so weit weg für junge Leute. Das kann ich total gut verstehen. Mhm. Und man macht sich auch keine Gedanken, dass man irgendwann nicht mehr genug Geld verdient. Man macht sich auch keine Gedanken, dass man sich vielleicht irgendwann nicht mehr bücken kann oder sowas oder Fahrrad fahren kann. Ja. Aber das ist, glaube ich, was das Leben dann so mit sich bringt, was ich auch total schön finde, dass man aufgrund dessen, dass man immer mehr Wissen erwirbt, auch eine gewisse Lebensweisheit bekommt, die unheimlich klasse ist, wenn mich, also ich würde manche Dinge, die ich mit 20 gemacht habe, ich glaube mit 25, quarter of a century, habe ich gedacht, ich wüsste alles. Ich wäre auf dem Höhepunkt meines Lebens. Und das verändert sich ja da, wie jeder Mensch das natürlich mitbekommt. Und auch wieder diese Wellenbewegung. Mit dem Wissen kannst du natürlich heute ganz anders agieren, als du das früher konntest, weil du hast das Wissen.
Gelassener.
Aber auf der anderen Seite, du würdest Entscheidungen nicht mehr so treffen, wie du sie früher getroffen hast. Und das ist das Spannende. Also ich weiß nicht, ob ich mit meinem heutigen Wissen das Restaurant so nochmal anschieben würde mit diesem Werf und mit dieser Kraft. Also da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Wahrscheinlich anders dann, ja, genau. Ja, spannend.
Ja, ja klar. Ja.
Ja, du, unsere Zeit ist vorbei, leider. Ich hätte noch ewig mit dir reden können jetzt über diese ganzen Themen. Super, super spannend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Ich weiß, du hast immer viel zu tun auch und jetzt zum Glück ja auch wieder mehr.
Ja, aber Steffi, das ist so eine schöne Idee, dieser Podcast. Ich habe ein paar Sendungen mir angehört und es ist so spannend, was die einzelnen Frauen zu sagen haben. Und ich glaube, wenn man die auch so zusammenschneiden könnte, würde das auch ja, eine Art Lebensgeschichte ergeben oder Lebensberatung. Und jeder kann sich aus unterschiedlichen Podcasts was rausziehen. Ne?
Das ist schon, so ist das Ziel, genau.
Ja, ganz, ganz großartig. Hat mir viel Freude gemacht und ich werde auch noch weiterhören. Also ich bin dabei. Ich habe vorhin schon wieder angefangen.
Ja, cool. Und man kann sich das ja auch so schön einteilen. Ja, also ich höre selber auch sehr, sehr gerne Podcasts und höre die dann immer so scheibchenweise, wenn es irgendwie gerade passt. Ja, ich die Stöpsel im Ohr und höre mir das an. Und sehr schön. Herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Und irgendwann freue ich mich, wenn wir mal wieder zusammen anstoßen können.
Ja,
und,
wohl wahr. Genau. Ja.
Das war mein Interview mit der großartigen Christina Fischer. Ja, und ich hoffe, ich habe im Vorfeld nicht zu viel versprochen. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso gut gefallen, wie es mir gefallen hat, als ich es mit Christina geführt habe. Es ist unglaublich, was sie alles an Erfahrungen gesammelt hat und dass sie diese auch gerne weitergibt. Das finde ich sehr, sehr viel wert und sie hat da auch viele gute Aspekte im Interview gebracht, finde ich. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn bewertest. Das kann man bei Apple Podcasts machen. Da würde ich mich über 5 Sterne sehr freuen, damit auch anderen dieser Podcast vorgeschlagen wird. Und Christina hat es am Ende auch ganz treffend gesagt. Und da dachte ich auch nochmal so, ja stimmt, cool. Sie hat vorher noch nicht so viel vom Podcast gehört und hatte sich dafür auch schon mal entschuldigt, wo ich sagte, naja, kannst ja auch nichts für. Ich meine, es gibt halt ganz viele Dinge und da kriegt man auch nicht immer alles mit. Aber sie sagt, wenn man alle Podcasts hintereinander weghören würde oder sich halt so seine Dinge herauspickt, dann sind das so verschiedene Lebensgeschichten und für einen selber als Hörer oder Hörerin eine Art Lebensberatung. Und das fand ich total cool, weil ja, irgendwo ist es ja so, ne? Jeder hat so die Erfahrung gemacht und wenn man dann sich das Ganze anhört, pickt man sich die ein oder anderen Aspekte heraus und kann sie dann auf sein eigenes Leben auch projizieren. Und das hilft einem vielleicht auch bei der ein oder anderen Entscheidung oder dem einen oder anderen Weg, den man geht. Ja, insofern hoffe ich, du konntest einiges für dich mitnehmen. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei und wünsche dir bis dahin alles Liebe und Gute. Tschüss!